Ja, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, singt sein Lob in der Versammlung der Gläubigen. Das ist der Vers, wo die vier jungen Damen mir heute gegeben haben. Und dem Frau, glaube ich, würde dazu predigen. Und das Thema ist Gott als Gemeinde anbeten. Ich bin dann bei dem Wort anbeten hängen geblieben. Anbeten ist ja jetzt nicht unbedingt das Wort, wo vielleicht abgesehen von meinem Berufsstand als Pastor, so bei uns im alltäglichen Gebrauch drinnen ist. Also ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal bei dir im, keine Ahnung, wo immer du schaffst, Spital, Schreinerei, in einem Laden, in der IT oder so, was weiß ich, was du machst, wenn du das letzte Mal das Wort Arbeiten gebraucht hast. Arbeiten ist etwas, das hat man früher noch gemacht, das hat so ein bisschen einen altbackenen Touch. Arbeiten hat man früher noch gemacht, man hat so Stammesvölker oder so, indigene Volksgruppen, die haben Sonnen und Mond und Sternen und Wetter und was weiß ich anbetet. Aber heute betet man doch nicht mehr an. Machen wir doch nicht. Bei uns im freikirchlichen Milieu wird Anbeten oft mit Musik, im Zusammenhang mit Musik gebraucht. Das haben wir auch vorher gesehen. Wir haben Lieder gesungen. Und wir werden nochmal Lieder singen heute. Und auch der Vers redet ja eigentlich von dem. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt sein Lob in der Versammlung der Gläubigen. Ich möchte auf das noch kurz zu reden kommen, aber zuerst möchte ich mich dem Wort Anbeten nochmal ein bisschen widmen. Da in dem Vers, wo ausgesucht worden ist, da findet man das Wort Lob. Und das Wort Lob, das ist uns vielleicht ein bisschen eher geläufig. Wir loben manchmal andere Menschen, wir werden auch selber gelobt. Das Wort, das da gebraucht wird im Grundtext, im Hebräischen, da finden wir 57 Mal in der Bibel. Und es heisst so viel wie loben, preisen, ehren, ein Lobgesang, also ein Loblied, ist also durchaus das, was auch in dem Vers drin zur Geltung kommt. Oder es ist einfach eine Bezeichnung für etwas, wo man erheben wollen, wo man gross machen wollen. Und das ist ja schon wieder eh noch etwas, was uns näher ist. Und mir ist dann sofort Folgendes eingefallen. Sind wir schon mal im Apple Store gewesen? Das ist jetzt wirklich ein Zufall, ich war gestern in einem, meine Frau und ich sind gestern in Zürich, dann sind wir an dem Apple Store vorbeigelaufen und ich schätze nur kurz und sie, ja, musst Predigt vorbereiten. Ja. Obwohl ich muss zugeben, ich bin nicht ein extremer Apple-Jünger, ich habe zwar da ein iPad, aber dann hört es auch schon bald wieder auf. Aber ich finde es ja Wahnsinn, was es in diesen Apple Stores alles gibt. Ich meine, früher, was hat man da drin? Also, da hätte es ja gar nicht gegeben, aber was ist dort gegangen? So E-Mail schreiben und Textverarbeitung so ein bisschen und dann irgendwann telefonieren mit dem iPhone. Aber mein heute, also du findest ja alles dort drin. Du hast dort irgendwie Beauty-Produkte und also Verkaufsartikel. Das finde ich, ich bin vor 1000 Jahren mal Detailhändler gewesen. Ich finde das vor allem spannend, oder? Du kannst irgendeinen. So ein Pömpel auf dein iPhone machen und dann kannst du Karten einlesen, kannst NFC-Sachen einlesen, kannst ganze Rechnungen drin tippen. Sensationell. Du findest Musikinstrumente, du findest Beauty-Produkte, Sportartikel. Es hat ja alles. Wahnsinn. Hm? Und mir geht es eigentlich gar nicht so um Produkt an sich, mir geht es ums Branding, um so den Kult um die Apple-Produkte herum. Es gibt ja so richtig hart gesottene Apple-Jünger. Leute, es gibt nur Apple, etwas Günstigeres kommt man nicht ins Haus, oder? Also wenn der Rollladen nicht von Apple ist, wenn ich ihn nicht mit dem iPad bedienen kann, dann ziehe ich gar nicht ein, das ist ein billiges Haus. So, in die Richtung. Und das Spannende ist ja, wenn du mit so einem Apple-Jünger über Apple-Produkte, also nein, du musst ja gar nicht mit ihm darüber reden, der redet ja mit dir darüber. Der wird dir erklären, ob du willst oder nicht, warum Apple-Produkte das absolut Beste, das absolut einzig Richtige, das einzig Wahre und Gute ist, was überhaupt auf der ganzen Welt existiert. Warum macht er das? Ich meine, es passt zu unserem Wort vorher, oder? Sie loben ihr iPad, sie preisen ihr iPhone, sie ehren das neue Design vom MacBook. Und Cupertino, das ist so das Hauptquartier von Apple, das erhebt sie zu einer Pilgerstätte. Warum machen sie das? Sie haben eine Überzeugung. Sie haben eine Überzeugung, eine fundamentale, klare, absolute, unerschütterliche Überzeugung. Und sie sind begeistert von ihrem Apple-Produkt, von ihren Apple-Produkten. Sie sind begeistert durchs Band durch. Und die Begeisterung zeigt sich in dem, dass sie anfangen, ihre Apple-Produkte irgendwie zu loben. Vor anderen Menschen. Also, ich probiere jetzt mal noch das zu rekonstruieren, was ich jetzt aussagen wollte. Erfahrungen mit etwas führen zu einer Überzeugung. Und ich meine jetzt positive Erfahrungen. Es gibt auch negative Erfahrungen, die zu negativen Überzeugungen führen, das ist mir klar. Und hier geht es mir jetzt aber nicht. Positive Erfahrungen führen zu positiven Überzeugungen. Und für das entwickelt man eine Begeisterung. Und was dann passiert ist, aus dieser Begeisterung heraus fängt man an, etwas zu loben. Oder jemanden loben. Man kann ja auch völlig Fan sein von Personen. Momentan ist ja gerade WM. Ich mache jetzt den Doppeladler nicht, aber es gibt ja so Leute, die sind so... Ja, nein. Na gut, habe ich mich wieder in etwas reingeredet. Da gibt es ja manchmal auch so Personenkult. Oder meine Mannschaft ist die Beste, manchmal ist auch mein Land ist das Beste und so weiter. Für Anbetung ist mir das allerdings noch ein bisschen zu kurz, weil es ist völlig okay, von etwas vollkommen begeistert zu sein. Ich bin vollkommen begeistert von meiner Frau. Aber ich mache jetzt nicht eine stündige Fotosession über meine Frau und zeige euch, wie genial das sie ist. Obwohl es völlig okay ist, dass ich absolut Fan bin von ihr. Anbetung hat für mich noch ein, da gehört noch etwas mehr drauf. Anbetung hat für mich damit zu tun, dass ich nicht nur begeistert bin, sondern dass das mein Lebensinhalt wird. Der Mittelpunkt von dem, wo sich alles andere in meinem Leben drumherum büschelt. Es geht bei Anbetung nicht um das abstrakte Verehren von etwas Übernatürlichem. Das kann durchaus Teil davon sein. Aber grundsätzlich geht es darum, was treibt dich eigentlich an in deinem Leben? Was ist das Zentrum von dem, was du dir wünschst? Von was erhoffst du dir Fülle in deinem Leben, ein erfülltes Leben? Was gibt deinem Leben Sinn? Was gibt dir Sicherheit in deinem Leben? Und was immer du jetzt als Antwort auf die Frage gibst, wird ein Stück weit das sein, was du anbetest. Das hat nichts damit zu tun, dass du dir zuhause in einer Ecke von deinem Haus einen Altar baust und vielleicht dein iPhone drauf tust und dann davor auf die Knie gehst. Das hat nichts mit dem zu tun. Anbetung zeigt sich in dem, was wir machen. Ich bringe jetzt so ein Evergreen, etwas, wo man kann anbeten, wo man kann mega stark ins Zentrum stellen, ist beispielsweise Geld, Besitz und Reichtum. So in die Richtung. Das kann man, jetzt im übertragenen Sinn, anbeten. Wir versprechen uns Sicherheit und Fülle in unserem Leben, wenn wir finanziell abgesichert sind. Wenn wir uns alles können leisten, was unser Herz sich begehrt, ist ja auch etwas Schönes, wenn man finanzstark ist. Versteh mich bitte nicht falsch. Weil es ist immer ein bisschen heikel, wenn ein Pfarrer über Geld redet. Ich mag jedem sein Geld gönnen, egal wie viele Nullen das auf dem Bankkonto sind. Versteh mich nicht falsch. Aber ich glaube, wenn Menschen fürs Geld leben, also nicht Geld haben, sondern fürs Geld leben, für Finanzen leben, für Reichtum leben, für Besitz leben, wird das früher oder später irgendwie durchdrücken in deinem Leben. Du wirst an anderen Bereichen in deinem Leben Opfer bringen, damit der zentrale Punkt im Leben, damit der zentrale Punkt bleibt. Man könnte auch andere Sachen reinnehmen. Ich habe gerade letzte Woche eine Geschichte gehört von einem Mann, der hat ganz stark für seinen Job gelebt. Darunter gelitten haben seine Kinder, seine Frau, eigentlich alles rundherum. Aber er war einfach verliebt in seinen Job. Das Zentrum von seinem Leben war. Oder es gibt Leute, die leben für Erfolg. Jetzt mit oder ohne finanziellen Erfolg. Einfach, die möchten erfolgreich sein, die möchten bekannt werden. Und sie opfern andere Bereiche von ihrem Leben dem Erfolg. Und du kannst eigentlich jetzt nehmen, was du möchtest. Es gibt Leute, die leben für ihr Auto, die leben für Sport, Fußball. Du kannst irgendetwas nehmen. Aber früher oder später wird in deinem Leben durchsickern, für was das du lebst. Du merkst den Menschen an, für was das sie leben. Sie verhalten sich dementsprechend, sie reden dementsprechend, sie denken dementsprechend. Sie schwärmen von dem, was ihrem Leben Sinn gibt, von dem, was sie sich wünschen und wo sie sich Sicherheit und Fülle in ihrem Leben erhoffen. Das ist eigentlich völlig normal. Und jetzt haben wir heute das Thema Gott als Gemeinde anbeten. Und meine Frage ist jetzt, woran merkt man eigentlich, dass wir als Gemeinde Gott anbeten? Wo schwärmen wir von ihm? Wo zeigt sich, dass er Sinn, Zweck und Sicherheit und Fülle in unserem Leben ist? Was können wir tun, damit sich das zeigt? Denken wir nochmal zurück an unser Apple-Beispiel, oder? Nicht nur Apple. Ich zeige jetzt zwei Bilder, ich habe sie von Apple nicht gefunden, darum habe ich sie von Samsung nehmen müssen. Aber ist eigentlich das Gleiche. Entschuldigung, alle Apple-Jünger. Bei Produktpräsentationen von eben so grossen Firmen wie Apple oder zum Beispiel Samsung, ist es ja gang und gäbe, die wird zuerst mal eine Stunde lang, also die laden ja ganz viele Medienvertreter und wichtige Leute ein. Da ist so ein Saal, so voll wie der oder noch ein bisschen voller, meistens noch viel, viel voller, weil der Saal auch viel grösser ist. Und dann stehen verschiedene Leute auf der Bühne, wie ich jetzt, und dahinter sind riesige Bildschirme und da wird das neue Telefon in Überlebensgröße präsentiert und die quasseln dich stundenlang zu, warum du das Gerät jetzt brauchst. Was es viel besser kann als das letzte Gerät, das sie rausgebracht hat, warum es dein Leben besser, einfacher, schöner und was weiß ich, was erfüllender macht. Und dann, und das ist ganz wichtig, wenn das Beschwätzen von den Menschen vorbei ist, dann hat es dort einen Stand mit den Geräten vor Ort. Und die Menschen, die eingeladen worden sind, an den... Oh, Lonius. Die Menschen, die eingeladen worden sind an den Event, dürfen an den Stand gehen und die Sachen ausprobieren. Die Geräte sind dort, man kann sich selber davon überzeugen. Man muss nicht einfach ihm da glauben, der da erzählt, hey, wir haben den und so, mega genial. Du darfst es ausprobieren. Vielleicht können wir uns an dem ein Beispiel nehmen. Wie können wir Menschen in unserem Umfeld daran teilhaben lassen, an der Begeisterung, die wir haben für den Gott? Und ich meine damit nicht in erster Linie, unseren Sonntagsgottesdienst, dass man ihn in so eine Art Produktvermarktung verwandelt. Oder, natürlich, wenn wir uns treffen am Sonntag, lasst uns ein Ort sein, wo Gott darf in unserer Mitte gross werden. Unbedingt. Gar keine Frage. Aber ich sage mal so durchschnittlich 166 Stunden von der Woche sind wir ja nicht da am Sonntagmorgen. Sondern wir sind irgendwo anders. Wir sind in unserem Alltag drin, was auch immer dein Alltag ist. Das ist aber kein Grund, nicht von dem Gott zu schwärmen, den wir kennen dürfen und den wir erleben dürfen. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht Folgendes. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wenn wir nicht in der Versammlung, am Gottesdienst oder sonst in einer Gemeindeversammlung sind, sind wir trotzdem Botschafter von dem Gott. Das hat zum Teil damit zu tun, also dass wir Botschafter sind, dass wir reden oder was, dass wir etwas sagen, dass wir im Gespräch drin sind und vor dem Gott reden. Aber ich behaupte, es hat viel mehr damit zu tun, wie wir einfach so ganz im Allgemeinen unser Leben leben. Reden kann jeder. Aber wenn unser Leben, unser Verhalten davon anfängt zu erzählen, wie der Gott ist, und dass ich begeistert bin von dem Gott, dann rede ich davon, dass mir Gott wirklich anbetet. Und zwar egal, wo wir sind. Wie hat das konkret ausgesehen? Ich habe zuerst mal, im Nachhinein gemerkt, das ist wieder eines von diesen schwierigen, konfrontativen Beispielen. Ich habe trotzdem ein Beispiel ausgewählt, gerade für junge Leute. Gibt es in deiner Schule einen schwierigen Lehrer? Vielleicht denken jetzt einige, es gibt nur schwierige Lehrer. Aber ich meine, gibt es so einen von diesen Lehrern, wo ihr euch als Klasse, als Schule, als Schülerschaft einig sind, wie ist der Lehrer geworden? Der findet mir nicht doof, der ist doof. Ich weiß es aus Schülerperspektive, ich bin auch mal Schüler gewesen. Ich weiß es auch ein bisschen aus Lehrerperspektive. Schüler haben manchmal so einen Hang, sie können sich richtig in so etwas hineinsteigern. Da trifft man sich in der Pause, in der sich zugewiesenen Clique, steht im Kreis und dann fängt der Erste an. Oh du, der hat den Lehrer, der hat im Fall wieder. Und dann kommt die erste Story. Und der Zweite, ja du, bei mir im Fall auch, hey Sektor, der... und so. Und nach der Pause sind sich alle, die in dem Kreis gestanden sind, einig, egal was der Lehrer macht, wir geben uns ab sofort Mühe, um ihm das Leben möglichst schwer zu machen. Es klingt jetzt ein bisschen witzig, es ist aber eine Realität. Und Meine Frage wäre jetzt in so einem Moment, wie stehst du, wenn du Schüler bist, in so einem Moment da drin? Stehst du mit in dem Kreis? Und wenn der zweite seine Story beendet hat, bringst du die dritte Story, wo am Lehrer nochmal so richtig pfff. Und glaubst du, Gott steht dann als Vierter neben dir im Kreis und erzählt die vierte Story über die Pfeife von Lehrer? Oder wenn ihr nachher im Unterricht hockt und der Lehrer kann machen, was er will, er findet es doof, weil er ist ja doof, hockt Gott neben dir und streikt mit, weil er den Lehrer auch doof findet. Ich weiss, das ist wieder so ein Beispiel, wo man sich exponieren müsste und so. Ich glaube, es geht nicht nur um das. Aber ich habe die ganze Frage, glaubst du, Gott steht nebendran und macht mit? Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt an dem, Gott anzubeten. Machen wir das, was wir machen, zusammen mit Gott? Macht Gott mit? Ist Gott in dem hinein dabei? Oder mache ich das und Gott schaut zu und mir ist eigentlich gleich, was er dazu meint? Warum ist denn das so wichtig? In Johannes 5, Vers 19 steht, und das sagt Jesus selber, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus selber hat seinen Auftrag drinnen gesehen, um der Welt zu zeigen, wie der Vater, wie Gott ist. Und jetzt sind wir berufen, das haben wir vorher gelesen, oder die obere Stelle, an der Stelle von Jesus, uns selber, den Menschen und den Menschen um uns herum zu zeigen, wie Gottes Wesen ist. Es gibt so seit Jahren die WWJD-Geschichte, oder What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Da gibt es so Armbändeli und Aufkleber fürs Auto, was halt die Merchandise-Industrie alles so hergibt. Ich glaube, da bei dem also ich habe schon so Bändeli angehabt und dann haben die Leute das gesehen und haben die Augen vertraut, schon wieder so einen, so ein Fundi und so. Und es geht nicht um eine religiös überbaute Moralvorstellung, wenn man sich die Frage stellt, was würde Jesus machen? Es geht effektiv um die Frage, will ich, dass mein Leben davon redet, was für einen Gott, dass ich glaube? Ein Gott von der Hoffnung, von der Liebe, ein Gott, der Versöhnung möchte, ein Gott, der die Menschen grundsätzlich einfach mal liebt. Redet mein Leben von dem? Oder mache ich was sowieso alle tun? Wie gesagt, mein Beispiel vorher ist vielleicht gerade für junge Leute ein bisschen schwierig. Ich will das nicht irgendwie. Ich habe lange Teenie-Arbeit gemacht, mache es zur Zeit gerade wieder. Ich war selber mal Teenie gewesen. Man ist sehr abhängig vom Umfeld, das ist mir klar. Darum nehmen wir mal ein paar andere Beispiele, ein paar andere Situationen, wo ich glaube, es genauso entscheidend ist, dass man Gott in unserem Alltag anbetet, durch uns durchscheinen lässt, durch unser Verhalten. Eine einfache Frage, wie hilfsbereit bist du? Darf man dich auf der Straße nach dem Weg fragen und du nimmst dir Zeit? Oder bist du mehr so, kenne ich nicht, ja, da links, rechts, führen, hinteren. Bist du offen für die Menschen um dich herum? Egal, ob du sie kennst oder nicht. Merkst du, wenn Menschen eine Ermutigung oder einfach mal jemanden zum Reden brauchen? Auch da wieder, nicht so wichtig, wie näher dass dir die Menschen stehen. Obwohl ich sage, umso näher sie dir stehen, umso wichtiger ist die Frage. Ich mag mich erinnern, ich bin mal auf einer Stege gehockt, irgendwo von außen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich musste warten. Ich wollte in die Bank hinein und habe dann. Die Bank hat noch zu gehabt, nach dem Mittag. Und ich bin auf die Stege gehockt und habe irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich so gemacht, habe ein bisschen traurig ausgesehen. Und dann kommt ein wildfremder Mann, ein junger Mann auf mich zu und klopft mir so auf die Schulter und hey, ist alles in Ordnung? Ist okay. Und nicht im Sinn von, hey, was machst du da, geh weg, sondern ist alles okay? Und ich hätte noch sagen können, alles in Ordnung, sorry, dass ich traurig ausgesehen, ist nicht meine Absicht. Aber die Geschichte vergisst ich nie mehr, weil da ist ein wildfremder Mann, der per Zufall die Straße durchgelaufen ist, wo ich auf den Stegen vor dem Gebäude gehockt bin. Der ist gelaufen, hat mich gesehen und hat reagiert. Ich finde das etwas Geniales. Ich finde das absolut genial. Ich habe mich dann gefragt, sehe ich solche Menschen überhaupt, wenn ich die Straße durchlaufe? Achte ich überhaupt auf das? Ich gehöre zu dieser Generation, Türen auf, Stöpsel rein. Bin ich überhaupt offen für so Leute, wenn so etwas passiert? Darf man dich im Bus oder Bahn um deinen Sitzplatz fragen, auch wenn man noch nicht 85 plus ist? Das ist auch so eine Frage. Hilfst du Menschen, ich weiss, das sind so ganz alltägliche Sachen, wenn du siehst, dass Menschen ihre Einkaufstaschen nicht mögen tragen oder einen Koffer aus dem Zug rausschleichen und sie ziehen und zehren und der bewegt sich nicht, gehst du auf die Menschen zu und hilfst du ihnen, zeigst du ihnen, dass du sie gerne hast, dass sie dir wichtig sind. Ich weiss, das sind winzig kleine Gesten, aber ich glaube, die haben eine ganz grosse Auswirkung. Wie denkst du? Denkst du positiv oder negativ von Menschen? Urteilst du schnell über Äußerlichkeiten, auch wenn du die Menschen gar nicht kennst? Nochmal eine heikle Frage. Wenn dich jemand beleidigt, beleidigst du die Person zurück, weil du darauf bestehst, dass es dein Recht ist, wer mich verletzt, der verletzt sich zurück. So funktioniert die Welt. Was, by the way, einfach in den Teufelskreis hineinführt. Bist du grosszügig mit dem, was dir gegeben ist? Freust du dich daran, wenn andere etwas überkommen, was du dir auch wünschst? Oder zerfrisst dich Eifersucht und Neid und du missgönnst eigentlich allen das, was du möchtest, solange du es nicht hast? Und eben das Gedankenleben schon angesprochen. Ich glaube, in unserem Denken fängt Anbetung an. Widerspiegelt meine Gedanken, die sonst vielleicht gar niemand kennt. Widerspiegelt meine Gedanken Gottes Liebe und Gnade für mich, für die Menschen um mich herum, für die Personen, die ich kenne und für die Personen, die ich nicht kenne? Oder bin ich eigentlich erfüllt mit Neid und Eifersucht und Frust und vielleicht sogar Hass gewissen Menschen oder gewissen Sachen gegenüber? Warum ist das alles wichtig? Warum hat Arbeiten Gottes so viel damit zu tun, wie wir andere Menschen sind und behandeln? Apostelgeschichte 2, Vers 47, steht ein spannender Vers. Das ist gerade nachdem die erste Gemeinde, die ersten Nachfolger Jesus sich zusammentun, als Gemeinde unterwegs waren. Die Gründung von der ersten Gemeinde, wenn man so will. Von der ersten Kirche. Dort heisst, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich habe vor allem den ersten Teil mega interessant gefunden von dem Vers. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, in Hatzbette, und waren bei den Leuten angesehen. Es gibt so, ich begegne manchmal der innerkirchlichen Überzeugung, wenn du Jesus wirklich nachfolgst, dann müssen dich alle hassen. Ich bin nicht ganz einverstanden, ehrlich gesagt. Ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Gott möchten anbeten, wir sind nicht berufen, zum permanent gegen etwas zu sein. Eigentlich sind wir berufen für etwas zu sein. Wir sind nicht berufen, gegen die Welt und gegen die Menschen drin zu sein. Meiner Meinung nach, gegen Menschen sein und Gott nachfolgen funktioniert überhaupt nicht. Es widerspricht, nach meinem Verständnis widerspricht das allem, was Gott tut. Gott ist nie gegen den Menschen. Wir sind dazu berufen, für Gottes Absichten, für seine Pläne, für Gottes Gedanken über den Menschen und die Welt zu sein. Jetzt kommt so eine fundamentale Überzeugung aus meinem Leben. Aufgrund von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Gott ist attraktiv. Ihn zu kennen ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und seine Wege sind die besten Wege, die wir beschreiten können. Warum sind die ersten Gemeinde, eben bei dem Vers, warum sind die Leute angesehen gewesen bei den Leuten, bei den anderen Menschen? Ich persönlich glaube, weil das Menschen gewesen sind, die erfasst worden sind von der Hoffnung und von ehrlicher Zuneigung und Liebe gegenüber den Menschen, gegenüber allen Menschen. Sie haben Gott durch ihr Leben vor anderen Menschen angebetet. Und da ist meine Überzeugung, wenn das passiert, dann glaube ich, Gott ist attraktiv. Gott ist begehrenswert. Ich büge langsam mit Schlusskurven ein. Psalm 22, Vers 4 sagt uns, du bist heilig, du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Lieder singt. Vielleicht kurz, es geht da nicht nur um Israel. In Jesus Christus gehören wir alle zum Volk Gottes, wenn wir Ja sagen zu dem. Warum wohnt Gott? Warum heisst er, Gott wohnt im Lob von seinem Volk? Erstens mal, das Wort Loblieder da ist das gleiche Wort wie in unserem Vers, in unserem Anfangsvers. Es wird einfach mit Loblieder übersetzt. Es geht nicht nur um Lieder, es geht nicht nur um Musik, sondern ganz allgemein um Gott, ums Anbeten von Gott. Andere Übersetzungen sagen da einfach ganz sack, Gott bewohnt die Anbetung von seinem Volk, von den Menschen, die ihm nachfolgen. Ich glaube, das ist es so, weil durch unser Handeln, durch unser Denken, durch unser Verhalten, unser Reden, durchaus auch unser Singen, das werden wir nachher nochmal machen, scheint ein Teil von dem, wie Gottes Charakter und Gottes Absichten sind. Durch uns durch. Und wird aufgenommen von den Menschen um uns herum. Es öffnet eine Tür in Gottes Gegenwart. Wir singen heute nochmal Lieder zu Gottes Ehre. Vielleicht ist dir das ein bisschen fremd, du darfst dich auch entspannen in dem, ist kein Problem. Wir singen nochmal Lieder für Gott. Wir möchten ihn loben, möchten ihn arbeiten, möchten von ihm schwärmen. Ich rede nicht von schwärmerischem, sondern ich rede von dieser wirklichen inneren Überzeugung. Gott ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Ich habe die Überzeugung, wenn ich sie nicht hätte, wäre ich da oben falsch. Fazit von meiner heutigen Predigt. Lasst uns Menschen sein, lasst uns eine Gemeinschaft von Menschen sein und eine Gemeinschaft von Menschen werden, wo wir es noch nicht sind. Wo begeistert sind von dem Gott. Tag und Nacht. Egal, wo wir sind. Und zwar durch die Art und Weise, wie wir handeln an uns selber und an anderen Menschen. Wie wir denken, wie wir reden von dem, was wir sagen. Ich wünsche mir, dass die Menschen um mich herum dürfen erleben, wie genial Gott ist. Nicht wie genial ich bin. Ich bin nicht so wahnsinnig genial. Gar nicht. Aber Gott ist Hammer. Gott ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und manchmal gelingt es mir mehr, um das den Menschen zu zeigen. Manchmal gelingt es mir weniger, weil Gott weniger durchdrückt und ich wieder mehr durchdrücke. Aber lasst uns eine Gemeinschaft sein. Eine Gemeinschaft von lauter Einzelpersonen, die in ihrem Leben einen Lebensstil haben, wo Gott arbeitet und ehrt. Und die Menschen rundherum dürfen sehen, wie genial Gott ist. Und vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs und die Begeisterung für Gott ist vielleicht gar nicht wirklich aufgestiegen oder ist irgendwann eingeschlafen. Dann ermutige ich dich, sag das doch gerne, bitte Gott, gerade wenn wir wieder Lieder singen, bitte ihn doch während dieser Zeit darum, dass er dir die Begeisterung führt, dass er dir neu zeigt, wie er ist, wie er denkt über dich, was er meint für dich. Weil ich glaube, das löst Begeisterung aus. Du darfst auch, wenn du den Gott nicht kennst und Interesse hast, um ihn kennenzulernen, du darfst nachher gerne auf mich zukommen. Ich weiß nicht, ob wir das Gebetsteam heute haben, wo hinten noch ist, ich bin nicht sicher. Falls ja, dann haben wir. Gut. Dort hinten beim Kreuz werden noch eine Menschen sein. Die sind auch gerne bereit, über Gott und die Welt mit dir reden. Oder wenn du einfach ein Segen möchtest, go abholen. Gratis Segen ist nie verkehrt. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du das Zentrum bist von der. Dass du uns gezeigt hast, wie Gott ist. Du hast Menschen geliebt, du hast Menschen geheilt, du hast Menschen berührt, du hast Menschen akzeptiert. Du hast Menschen auch zurechtgewiesen, wo sie in selbstzerstörerische Wege gelaufen sind. Und ich bitte dich, Jesus, für jeden von uns, zeig du uns, wie wunderbar du bist, wie wunderbar Gott ist. Wie gut das seine Wege sind. Dass wir dürfen begeistert sie und immer mehr begeistert werden von dem Gott. Danke, dass du die Tür bist, durch die wir durchgehen dürfen und Gott kennenlernen, in eine Beziehung mit Gott hineinkommen und ein Leben anfangen, leben, wo der Gott ehrt und verherrlicht. Amen.